Liebe Geschwister, grüße euch alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde und freue mich, eure Gesichter zu sehen. Freue mich, dass wir uns hier versammelt haben mit dem gemeinsamen Ziel, mehr von Jesus, mehr von dem Evangelium, mehr von unserem Gott und Heiland zu erfahren. Und Geschwister, wisst ihr, das ist eine Sache, die im Himmel ständig präsent sein wird. Wir werden als das Volk Gottes versammelt sein und in der Erkenntnis Gottes wachsen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird kein Zeitpunkt da sein in der Ewigkeit, wo wir sagen werden, so jetzt haben wir alles verstanden von Gott und vom Evangelium. Jetzt haben wir den vollkommenen Stand erreicht. Nein, wir werden die Ewigkeit hindurch in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und was für ein Privileg ist es, dass wir dies schon hier tun dürfen. Und ich schlage oder lade euch ein, mit mir gemeinsam den Kolosserbrief aufzuschlagen, in dem wir uns befinden im ersten Kapitel. Wir wollen heute dort weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Kapitel 1 ab Vers 18. Wir werden heute gemeinsam die Verse 18 bis 20 studieren. Aber weil es ein zusammenhängender Text ist, werden wir nochmal ab Vers 15 lesen. Kolosser Kapitel 1. Ab Vers 15 bis 20. Ich lese den Text und dann werden wir aufstehen zum Gebet. Er, also Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, die Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Amen. Lasst uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Brief, den wir in den Händen halten, den wir lesen dürfen. Wir danken dir für die Situation vor 2000 Jahren, die dazu geführt hat, dass Paulus diesen Brief schreiben musste und dass dein Heiliger Geist ihn geleitet hat in jedem einzelnen Wort, im gesamten Zusammenhang und dass wir diese wunderbaren Verse heute lesen durften. Und wir danken dir insbesondere für diesen Abschnitt, wo dein Wesen und deine Person und deine Herrlichkeit in einem Maß zur Geltung kommt, dass wir es nicht in der gesamten Fülle erfassen können. Aber dennoch erhaschen wir hier einen Funken deiner Herrlichkeit und dafür danken wir dir und wir beten heute gemeinsam, Herr Jesus, dass du uns lehrst, diese Verse zu verstehen, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen Wunder in deinem Gesetz, dass wir die Herrlichkeit von dir sehen können, Herr. Bitte, Herr, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, diese Worte zu verstehen und verherrliche dich in und durch uns. Amen. Die Überschrift dieser Bibelstunde heute lautet das Kreuz Jesu und seine Auswirkungen. Das Kreuz Jesu und seine Auswirkungen. Wir haben in der letzten Bibelstunde die Verse 15 bis 17 betrachtet und heute wollen wir die Verse 18 bis 20 betrachten und wir haben diese Verse gelesen, weil es ein zusammenhängender Text ist, weil es, wie wir gesehen haben letzte Woche, vermutlich ein Hymnus, ein Lied war in der ersten Gemeinde, um die Herrlichkeit des Sohnes Gottes zu beschreiben, ihn zu besingen und ihn zu loben. Und in der letzten Woche haben wir gesehen, die Herrschaft Jesu über die Schöpfung. Und wir haben gesehen, dass er das Ebenbild Gottes ist, was beschreibt, dass er selbst Gott in Person ist. Und wir haben gesehen, wieso er dies ist, weil er alles geschaffen hat und alle Dinge von ihm kommen. Und weil er alle Dinge erhält in diesem Augenblick. Und all das soll dazu dienen, dass er verherrlicht wird. Das war sozusagen die erste Strophe dieses Christus-Hymnus, die Herrschaft Jesu über die Schöpfung. Und in der zweiten Strophe, in den Versen 18 bis 20, die wir gelesen haben, wechselt das Bild von der Herrschaft Jesu über die Schöpfung hin zu dem Erlösungswerk von Jesus Christus, das er am Kreuz von Golgatha getan hat. Aber diese Verse, diese Worte, die das Erlösungswerk von Jesus Christus beschreiben, beschreiben es auf eine Art und Weise, wie wir es in der Bibel nicht noch ein zweites Mal finden. Das Zentrum ist ganz klar das Kreuz, von dem er in Vers 20 redet und durch ihn alle Dinge mit sich versöhnt hat, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und in den Versen zuvor beschreibt er in gewisser Weise, was die Auswirkung dessen ist, was am Kreuz für uns auf Golgatha geschehen ist. Das ist was dieses Lied, was diese Hymne, was diese Verse uns heute deutlich machen wollen. Die Auswirkungen vom Kreuz von Golgatha. Und wir werden sehen, und ich hoffe, dass Gott uns dabei steht, dass es nicht nur um die Erlösung von dir und mir geht. Ja, das Zentrum des Evangeliums ist, Christus starb am Kreuz, um uns sündige Menschen zu erlösen. Aber das Evangelium ist weitaus mehr als das, liebe Geschwister. Und das Evangelium handelt auch nicht um uns. Das Evangelium geht um Jesus Christus, um den Sohn Gottes, der da war und der da ist und der da sein wird. Und ich hoffe, dass wir heute einige 3 bis 4 Auswirkungen sehen können, was Jesus am Kreuz für dich und mich und für die gesamte Schöpfung erwirkt hat. Das ist mein Ziel heute Abend, dass wir ein tieferes Verständnis vom Evangelium bekommen, dass wir ein tieferes Verständnis von unserem Herrn bekommen. Und wozu das alles? Wieso wollen wir mehr und mehr von Jesus erfahren? Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf. Wir wollen nicht mehr und mehr von Jesus erfahren, dass wir stolz werden, dass wir uns brüsten können und sagen können, wie viel wir von Jesus sehen, wie viel wir von Jesus kennen, wie viel wir von Jesus wissen. Das soll nicht das Ziel von heute Abend sein. Und das soll auch nicht unser Ziel sein, wenn wir die Bibel studieren, mehr und mehr Wissen anzuhäufen. Das Ziel soll sein, dass wir mehr und mehr von Jesus sehen und dadurch in das Bild Jesu geformt werden. Und Jesus war demütig, er war nicht hochmütig. Wir wollen demütig werden wie Jesus. Wir wollen sanftmütig werden wie Jesus. Wir wollen so lieben wie Jesus. Und das ist das Ziel, was Paulus hier verfolgt. Wenn wir daran denken, was wir vor einigen Wochen in der Bibelstunde gelehrt haben, wofür Paulus betet. Er betet dafür, dass die Kolosser erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens. Mit anderen Worten, sie sollen mehr und mehr verstehen, was der Wille Gottes ist. Sie sollen mehr und mehr verstehen, wie Gott ist. Wieso? Vers 10, um würdig des Herrn zu wandeln, damit wir würdig des Evangeliums wandeln, damit wir immer mehr und mehr in das Bild Christi geformt werden. Und jetzt zeigt Paulus den Kolossern die Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu Christi, damit sie in diesem Bild, in dem sie auf ihn schauen, den Willen Gottes erkennen, Gott mehr und mehr erkennen, um würdig des Herrn zu wandeln. Und das soll das Ziel von heute Abend erneut sein. Geschwister, dass wir Jesus sehen, mit dem Ziel, würdig zu wandeln. Mit dem Ziel, als Kinder Gottes ein gottwohlgefälliges Leben zu leben. Möge Gott uns dabei stehen. Wir wollen nun die erste Auswirkung betrachten, die von dem Kreuz Jesu Christi zu uns überströmt. Die erste Auswirkung: Jesus herrscht über die Gemeinde. Jesus herrscht über die Gemeinde, Vers 18a. Dort knüpft Paulus an und sagt, und er ist das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt des Leibes. Das Wort Haupt oder dieser Begriff, die Bedeutung davon bedeutet herrschen, Macht oder auch Autorität ausüben. Das ist es, wenn die Bibel von Haupt spricht. Jemand, der Macht hat, jemand, der Autorität und Herrschaft ausübt. Und Könige wurden im Alten Testament mit Öl gesalbt auf ihrem Haupt. Könige trugen Kronen auf ihrem Haupt und das demonstrierte ihre Macht, das demonstrierte ihre Autorität und ihre Herrschaft, nicht wahr? Auch Propheten oder sonstige Männer Gottes lesen wir immer wieder, Priester, dass sie auf ihrem Haupt mit Öl gesalbt wurden. Also das Haupt demonstriert Macht, Herrschaft. Nun, wenn wir daran denken, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, Was haben die römischen Soldaten getan? Sie legten eine Dornenkrone auf sein Haupt und sie spotteten und sagten, das ist der König der Juden. Indem sie spotteten und indem sie eine Dornenkrone auf sein Haupt legten, zeigten sie dennoch, dass er Macht und Autorität hat. Sie spotteten zwar über ihn, aber in Wirklichkeit hat er es. Und hier wird gesagt, dass Jesus das Haupt des Leibes der Versammlung ist. Das heißt, er hat Macht und Autorität über die Gemeinde. Er herrscht über die Gemeinde. Er ist das Haupt. Er ist der Anführer. Er ist derjenige, der die Richtung in der Gemeinde angibt. Das ist das, was die Bibel beschreibt, wenn sie sagt, dass Jesus das Haupt des Leibes der Versammlung ist. Nun, in der Antiken, nach der antiken Vorstellung, ist der Kopf, also das Haupt, nicht nur derjenige, der eine herrschende Instanz hat, sondern der Kopf sorgt auch für den Leib, indem er ihn mit allem Lebensnotwendigen versorgt. Das war auch die Vorstellung in der Antike über den Kopf. Der Kopf sorgt für den Leib. Na, ich meine, es ist selbstverständlich, in unserem Kopf denken wir, in unserem Kopf haben wir Verstand und durch unseren Kopf sorgen wir für unseren Leib. Aber dieses Bild verwendet auch die Bibel in Epheser 5 für Jesus, wo sie sagt, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, so wie der Mann das Haupt der Frau ist. Und wie, lasst uns ganz kurz den Epheserbrief aufschlagen, wie soll der Mann für die Frau sorgen? Genauso wie Jesus für die Gemeinde sorgt. Und wie sorgt er für sie? Indem er sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstelle, Epheser 5, Abvers 26, darstellte, die nicht Flecken oder Runzen oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Also der Herr Jesus sorgt für seine Braut, für die Versammlung. Er ist das Haupt, er sorgt für sie, indem er sie ernährt, indem er sie reinigt, indem er sie unterweist im Wort. Das heißt, er herrscht nicht nur über die Gemeinde, sondern er sorgt auch, dass es seiner Gemeinde gut geht. Er sorgt dafür, dass die Gemeinde geistlich satt wird, ernährt wird, dass sie auf guten Wegen geht. Er bewahrt sie. Er ist der gute Hirte. Er führt uns auf guten Wegen, zu frischen Auen, zu grünen Auen, zu frischen Wassern. Also er herrscht und er sorgt als Haupt für seine Gemeinde. Und liebe Geschwister, vor allem in diesen Tagen ist diese Wahrheit wohl ein großer Trost für uns, nicht wahr? Wo es alles so unsicher ist. Wir hatten einen Lockdown von einem halben Jahr und eventuell kommt wieder einer, wir wissen es nicht. Und dann kann man sich schon die Frage stellen oder verrückt werden, was ist aber mit der Gemeinde? Was ist, wenn wieder ein Lockdown kommt? Können wir uns dann wieder versammeln? Was ist dann mit den einzelnen Geschwistern? Diese Fragen kommen automatisch auf und in einigen Ländern, ich weiß von Peru oder anderen Ländern, dort können sich die Versammlungen überhaupt nicht treffen. Und man kann sich fragen, was ist denn mit der Versammlung, mit dem Leib Christi? Nun, liebe Geschwister, das Haupt sorgt schon für sein Leib. Jesus hat alles unter Kontrolle. Jesus sorgt für sein Leib. Und hier geht es nicht in erster Linie, wenn Paulus hier über die Versammlung redet, um die örtliche Gemeinde, sondern um die universelle Gemeinde, die Jesus Christus erkauft hat. Das heißt, alle gläubigen Christen, das ist der Leib, das ist die Versammlung Christi und er sorgt für sie, für jeden Einzelnen dieses Leibes, für jeden einzelnen Christen der Gemeinde Jesu Christi, der weltweiten Gemeinde, sorgt Jesus. Und Versammlung, wie wir wissen, bedeutet herausrufen, herausgerufen. Wir wurden herausgerufen. Und Paulus hat uns in Vers 13 schon gezeigt, woraus und worein wir gerufen wurden. Gott hat uns nämlich errettet in Vers 13 aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir wurden herausgerettet aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich des Teufels, wo wir versklavt waren in der Sünde. Und wir wurden herausgerettet und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes, in die Gemeinde, in die Versammlung. Dort wurden wir hineinversetzt, herausgerufen von Gott mit einem heiligen Ruf, hineinversetzt in die Gemeinde Jesu Christi. Und das ist die Einzigartigkeit der Gemeinde. Wir sitzen hier als Geschwister, wenn du ein Kind Gottes bist. Wir waren einst Feinde Gottes, entfremdet von einem Leben mit Gott. Aber Gott hat uns herausgerufen und jetzt sitzen wir hier als Geheiligte, sündlos und tadellos vor dem Angesicht Gottes. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir perfekt sind, sondern weil Jesus Christus uns geheiligt hat und uns gereinigt hat durch das Wort, sein Evangelium. Nun, er herrscht und er sorgt für den Leib. Die falschen Lehrer in Kolossä hielten sich nicht an diese Ordnung. Sie haben Jesus Christus als den Haupt des Leibes verworfen und weggestoßen. In Kapitel 2, Vers 18 wird uns dies deutlich gelehrt. Vers 18 und Vers 19. Da sagt Paulus: Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches. Also hier redet er von den falschen Lehren. Und dann Vers 19 heißt es: Und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Hier sind die falschen Lehrer, die irgendeine falsche Lehre verbreiten. Und indem sie diese falsche Lehre verbreiten, dass wir durch das Halten von Sabbaten, durch das Halten von Geboten und Gesetzen und sonstigen Dingen, indem sie dies lehren, halten sie nicht fest an dem Haupt, an Christus. Sie unterordnen sich nicht seiner Herrschaft, sie unterordnen sich nicht seinem Willen, sie unterordnen sich nicht seinem Wort, sondern sie tun das, was sie wollen. Und Paulus sagt, Christus ist das Haupt, wir müssen uns ihm unterordnen und er sorgt für seinen Leib. Und das ist das, liebe Geschwister, was wir tun sollen und was wir lernen sollen. Uns unter die gute Führung Gottes stellen, unter die gute Führung unseres Hauptes Jesus Christus, der sein Leben gelassen hat für uns und der uns jetzt führt auf guten und auf sicheren Wegen. Und wie führt er uns? Durch sein Wort. Wenn wir wissen wollen, was der Wille Christi ist für sein Leib, müssen wir in sein Wort schauen. Hier hat er uns alles gegeben, wie wir uns im Haus Gottes verhalten sollen. Und das war wichtig, dass die Kolosser das hörten, damit sie auch unterscheiden können von dem, was die falschen Lehrer lehrten und von dem, was die Bibel lehrt über die Gemeinde. Das ist also die erste Auswirkung. Jesus Christus hat durch das Kreuz auf Golgatha sich eine Braut erworben, eine Gemeinde, und er ist, weil er sie erkauft hat durch sein Blut, das Haupt. Er ist der Führer und er ist derjenige, der uns anleitet auf guten Wegen. Das ist die erste Auswirkung, die durch das Kreuz geschehen ist. Die Versammlung Jesu Christi. Die zweite Auswirkung ist, Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Wir werden gleich sehen, was es bedeutet. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Vers 18b heißt es, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Etwas schwer zu verstehen. Hier heißt es sinngemäß, Jesus ist der Anfang und der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Jesus ist der Anfang und der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Nun, wir wissen, und das bekennen auch Ungläubige, Jesus Christus ist eine historische Person. Wir wissen darüber hinaus, Jesus Christus ist nicht nur eine historische Person, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, Gott selbst, der Fleisch wurde. Jesus lebte wahrhaftig auf dieser Erde ein sündloses Leben. Er unterordnete sich in allem dem Gesetz und seinem Vater, er lebte ein untadeliges Leben, starb am Kreuz wahrhaftig. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha wirklich gestorben für die Sünde seines Volkes. Aber Jesus Christus ist nach 3 Tagen wahrhaftig auferstanden. Der Mensch, Jesus Christus, lebt. Er ist wirklich auferstanden. Und in dieser Hinsicht ist er der Anfang und der Erstgeborene, die aus den Toten auferstanden sind. Wir wissen aus dem Alten Testament, Jesus selbst hat einige aus den Toten auferweckt. Aber diese Menschen, die aus den Toten auferweckt wurden, sind wieder gestorben, um ein zweites Mal auferweckt zu werden. Aber Jesus Christus ist der Anfang und der Erstgeborene, der Auferstandene. Das heißt, er ist der Erste, der zum ewigen Leben auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Wir werden gleich sehen, was es für uns bedeutet. Aber zunächst dieses Wort Anfang. Er ist der Anfang der derjenigen, die auferstehen aus den Toten. Der Anfang bedeutet, er ist der Ursprung. Er ist die Ursache. Das ist das, was dieses Wort bedeutet. Und jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, hat diese Hoffnung der Auferstehung aus den Toten. Alle, die an Jesus Christus geglaubt haben und gestorben sind, werden mit ihm auferstehen. Wieso? Weil sie eine neue Schöpfung geworden sind in Jesus Christus. Sie haben ewiges Leben empfangen in Jesus Christus. Er ist der Ursprung dieses ewigen Lebens. Er ist der Ursprung dieser neuen Schöpfung. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 heißt es, dass Jesus der Anfang der Schöpfung ist. Und damit wird gesagt, Jesus ist der Ursprung der Schöpfung. Und wenn wir dann an 2. Korinther 5, Vers 17 denken, wo es heißt, dass alle, die in Christus Jesus sind, eine neue Schöpfung sind, dann wird deutlich, was damit gemeint ist. Er ist der Ursprung. Er ist derjenige, der neues Leben schafft. Und in ihm haben wir, die wir an ihn glauben, neues Leben. Wir sind eine neue Schöpfung. Adam ist die alte Schöpfung. Wir waren alle in Adam. Jeder Mensch, der geboren wurde, wird in Adam geboren. Er ist ein Sünder. Und er verdient den Zorn Gottes. Aber in Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung. In Jesus Christus wurden wir zu neuem, ewigen Leben geboren. Und wir alle werden mit ihm gemeinsam auferstehen, wenn wir sterben sollten. Aber er ist nicht nur der Anfang, die Ursache und der Ursprung dieses neuen Lebens, sondern er ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Nun, hier wiederholt Paulus sich, wir haben letzte Woche schon gesehen, was es bedeutet, dass er der Erstgeborene war. In Kapitel 1, Vers 15 wird gesagt, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Und wir haben gesehen, dass es hier nicht um die Geburt Jesu geht, sondern um die Stellung, die er hat. Als Erstgeborener steht er über der Schöpfung. Er steht über der gesamten Schöpfung. Das ist das, was mit dem Wort Erstgeborene ausgedrückt wird. Und wenn es hier heißt, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist, bedeutet es das Gleiche. Er steht über all denjenigen, die aus den Toten auferstehen werden. Er ist von der Stellung her der Erste, der wirklich aus den Toten auferstanden ist. Und daher steht er über all denjenigen, die mit ihm gemeinsam von den Toten auferstehen werden. Das lehrt uns der Römerbrief sehr eindrücklich, Römer Kapitel 8. Lass uns diese Stelle ganz kurz aufschlagen. Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus ist unser großer Bruder. Und er ist der Erstgeborene unter diesen Brüdern. Das bedeutet, er ist der Größte von all denjenigen, die einen Auferstehungsleib haben werden. Von all den Menschen, von der unzählbaren Schar aus allen Stämmen, aus allen Nationen und aus allen Sprachen, die im Himmel sein werden, ist Jesus der Größte. Er hat die Vorrangstellung. Und das ist, was Paulus auch weiter lehrt am Ende von Vers 18. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Wieso? Damit er in allem den Vorrang habe. Damit er in allem den Vorrang habe. Was bedeutet in allem? Wir haben letzte Woche gesehen, er hat den Vorrang vor der Schöpfung, weil er der Schöpfer ist. Er hat den Vorrang vor den größten Engeln des Himmels. Er hat den Vorrang vor der gesamten Schöpfung. Er hat den Vorrang vor allen Gläubigen. Er ist der Erstgeborene. Er hat die höchste Stellung. Und nun, wir können sagen, ja, als Gott hat er die größte Stellung, liebe Geschwister. Aber wir dürfen nicht vergessen, Jesus Christus ist Mensch geworden. Und als der Gottmensch steht er über der gesamten Schöpfung und über alle Gläubigen. Er hat die Vorrangstellung, damit er in allem der Erste sei, damit er in allem der Größte sei. Paulus lehrt im Philipperbrief genau diese Tatsache, dass er sich gedemütigt hat, dass er Knechtsgestalt annahm, dass er den Menschen gedient hat, dass er Gott gehorsam war in allem, bis zum Tod am Kreuz. Und dann hat Gott ihn aus den Toten auferweckt und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wieso? Damit sich jedes Knie im Himmel und auf der Erde vor ihm beuge und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist. Dieser Gottmensch, Jesus Christus. Jede Zunge wird bekennen, im Himmel und auf der Erde, dass er Gott ist, dass er der Herr ist, dass er Jahwe ist, dass er der Herrscher ist. Er ist der Größte. Das ist, was Paulus uns hier deutlich machen will durch diesen Vers. Und dann begründet er es weiter in Vers 19, wieso dem so ist. Wir sehen in dieser zweiten Hälfte des Liedes ähnliche Parallelen zu der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte wurde gezeigt, dass Jesus Christus Gott ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dann hat er es begründet in Vers 16, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Hier jetzt in Vers 18 wird gezeigt, dass er das Haupt der Gemeinde ist, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Wieso? Vers 19, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Hier wird erklärt, wieso Jesus Christus in allem den Vorrang haben wird und hat. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Hier wird nochmal deutlich, dass Jesus Christus wahrhaftig Gott war. Der Mensch Jesus Christus war wahrhaftig Gott. Denn dieses Wort Fülle, welches Paulus hier verwendet, bedeutet die Gesamtheit von etwas oder etwas Vollkommenes. Und der Parallelvers dazu ist Kapitel 2, Vers 9. Dort wird deutlich, dass es hier um Gott geht. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, bedeutet es, es war Gott in seinem gesamten Wesen, in seiner gesamten Vollkommenheit, in seiner gesamten Herrlichkeit, in seinem gesamten Wesen, ohne Abstriche, wohnte in dem Menschen Jesus Christus. Der Mensch Jesus Christus war vollkommen Mensch, aber war auch zu 100% ohne Abstriche Gott in seinem gesamten Wesen. Das ist, was Paulus hier sagt. Nun, wieso war es so wichtig, dass er dies deutlich macht? Dass Gott in seinem gesamten Wesen in dem Menschen Jesus Christus wohnte. Die falschen Lehrer lehrten, dass man die Fülle von Gott nicht in Gott selbst oder in Jesus Christus findet, sondern in einer ekstatischen und in einer übernatürlichen Vision. Durch exzessive Ekstasen gelangt man in eine andere Atmosphäre und man bekommt eine größere Erkenntnis und eine größere Fülle von Gott zu bekommen. Und das war das, was diese falschen Lehrer lehrten. Und Paulus sagt, nein, 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 die Fülle der gesamten Gottheit wohnt in Jesus Christus, er selbst. Und in Kapitel 2, Vers 10, nachdem er sagt, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus Christus wohnt, sagt er, und ihr seid vollendet oder zur Fülle gelangt in ihm. Liebe Geschwister, das ist wichtig. Wir alle sind in der Person Jesu Christi zu der Fülle, zu der Vollkommenheit Gottes gelangt. Wir müssen unsere Erfüllung nicht in irgendetwas Irdisches oder Weltliches suchen. Nun, in dem Kontext der Kolosse war es eine falsche Lehre. In dem Kontext heute können es andere Dinge sein. Wir suchen unsere Erfüllung in der Arbeit, in Filmen, in Menschen, vielleicht in der Gemeinde oder in sonstigen Dingen. Aber die wahre Fülle, Erfüllung, Zufriedenheit, Vollkommenheit finden wir in der Person Jesus Christus. Wieso? Weil in der Person Jesus Christus Gott in seiner gesamten Fülle wohnt. Und weil Gott alles ist, was wir brauchen. Und das ist, was wir verstehen müssen, immer mehr und immer mehr, wenn wir am Abend im Bett liegen und merken, der Tag war irgendwie wieder so leer, ich bin wieder so leer, dann lag es vielleicht daran, dass wir unsere Erfüllung in leeren Dingen gesucht haben. Aber wenn wir unsere Erfüllung, unsere Zufriedenheit und Freude in Jesus Christus finden, in allem, was wir tun, wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, wenn wir zufrieden sind mit unserer Arbeitsstelle, wenn wir zufrieden sind mit unserem Ehepartner, wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, nicht weil wir halt ein zufriedener Mensch sind, sondern weil wir Jesus Christus haben und in ihm haben wir alles. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was du brauchst. Jesus. Jesus. Jesus allein. Und hier heißt es, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und dieses Wort Wohlgefallen bedeutet für gut befinden oder auch übereinkommen, zustimmen. Wenn es hier also heißt, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, können wir sagen, die ganze Fülle der Gottheit, der dreieinige Gott, hat es für gut befunden, ist übereingekommen, in dem Menschen Jesus Christus zu wohnen. Vor Grundlegung der Welt war es der Ratschluss Gottes, in Jesus Christus zu wohnen. Bevor die Welt existierte, war es schon Gottes Plan, Gottes Ratschluss. Bevor der Menschen Sünde gefallen ist, wusste Gott, eines Tages werde ich meinen Sohn senden und ich werde in meiner ganzen Fülle in ihm wohnen und die Welt mit mir versöhnen. Es war also der Ratschluss Gottes. Es war Gottes in seinem gesamten Wesen hat zugestimmt und ist übereingekommen, in dieser Person Jesus Christus zu wohnen. Und das sehen wir. Es war der Ratschluss Gottes, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Gott in seiner gesamten Person in Jesus Christus wohnte. Er hat Wohnung in ihm genommen. Das bedeutet, er hat ihn erfüllt, und zwar nicht nur für einen Moment, sondern er hat einen dauerhaften Wohnsitz in dem Menschen Jesus Christus eingenommen, liebe Geschwister. Gott selbst hat einen dauerhaften Wohnsitz in Jesus Christus eingenommen. Wir denken hier an dieser Stelle, an die Stiftshütte, wo es heißt, dass die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllt hat, Wohnung genommen hat in der Stiftshütte. Lass uns diese Stelle für einen Moment aufschlagen. Es ist wichtig für das Verständnis. 2. Mose 40, ab Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Hier sehen wir, dass Gott in seiner Herrlichkeit die Wohnung erfüllte und Moses nicht in dieses Zelt gehen konnte. Und liebe Geschwister, wir wissen, dass dieses Zelt irgendwann abgebrochen wurde, dass die Herrlichkeit des Herrn nicht für immer in diesem Zelt wohnte. Nicht wahr? Es war eine vorübergehende Herrlichkeit. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 3 wird über Jesus gesagt, siehe, das Zelt oder die Wohnung Gottes bei den Menschen. In Jesus Christus, die Herrlichkeit Gottes hat Wohnung genommen in dem Zelt der Zusammenkunft Jesus Christus. In ihm hat Gott für immer und ewig seine Herrlichkeit eingenommen. In ihm hat er Wohnung genommen. In Jesus Christus wohnt die Herrlichkeit Gottes. Und das ist überwältigend, dass in einem Menschen die Herrlichkeit Gottes wohnt. Und wir sind in ihm zur Herrlichkeit, zur ganzen Fülle Gottes gelangt. Mit anderen Worten, Gott hat auch Wohnung in uns genommen. In Jesus Christus hat Gott selbst Wohnung in uns genommen. Und jetzt wohnt Gott durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist in uns selbst. Wir sind der Tempel des Heiligen Gottes, des Heiligen Geistes. Nun, wie können wir uns das vorstellen, dass Jesus Christus in einer Person vollkommen Mensch und vollkommen Gott war? Diese Frage schaffen wir nicht zu beantworten. Diese Frage schafft kein Mensch zu beantworten. Wie konnte sich Gott und Mensch in einer Person vereinen? Nun, wir müssen hier auf jeden Fall festhalten, dass als Jesus Christus Mensch wurde, hat er nichts von seiner Gottheit eingebüßt. Wenn wir in Philipper Kapitel 2, Vers 6 lesen, dass er sich entäußerte, bedeutet das nicht, dass er für eine gewisse Zeit aufgehört hat, Gott zu sein. Das bedeutet es nicht. Er hat sich lediglich entleert. Für einen gewissen Zeitraum hat er einfach einige Autorität und Macht, die er besessen hat, abgelegt. Bedeutet aber nicht, dass er aufgehört hat, Gott zu sein. In seinem ganzen Wesen ist er weiterhin Gott geblieben. Aber er ist zur gleichen Zeit auch vollkommen Mensch gewesen. Er hat gefühlt wie du, er hat gehandelt wie du, er hat Hunger gehabt, Durst gehabt. Er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott in einer Person. Ich möchte hier Heinrich Bullinger, ein Schweizer Reformator, zitieren, der uns diese Wahrheit hoffentlich etwas deutlicher vermittelt, wie ich es eben versucht habe. Hier heißt es, darum erkennen wir einem und demselben, unseren Herrn Jesus Christus, zwei Naturen oder Wesensarten, eine göttliche und eine menschliche an. Er hat zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche Natur. Und von diesen sagen wir, dass sie verbunden und vereinigt sind. Jedoch so, dass sie einander weder verschlungen hätten oder vermengt oder vermischt werden. Vielmehr sind sie derart vereinigt und verbunden in ihrer Person, dass die Eigenschaften der beiden Naturen stets gewahrt bleiben. Also die Eigenschaften Gottes bleiben immer noch die Eigenschaften Gottes und die Eigenschaften des Menschen bleiben immer noch die Eigenschaften des Menschen. Aber doch ist es eine Person, sodass wir auch nur einen Herrn, Jesus Christus, verehren und nicht zwei. Er ist in einer Person wahrer Gott und wahrer Mensch, nach der göttlichen Natur dem Vater und nach der menschlichen Natur uns Menschen wesensgleich, in allem ähnlich, ausgenommen der Sünde. Also hier haben wir eine Person, einen Menschen, aber zwei Naturen, die sich nicht vermischt haben, irgendwie ineinander vermischt haben, sondern Gott ist Gott geblieben, Mensch ist Mensch geblieben, aber es ist eine Person. Diese Wahrheit können wir nicht ergründen, nicht verstehen. Wir können sie im Glauben ergreifen, im Glauben mit Augen des Glaubens sehen, aber erklären und ergründen können wir nicht. Aber das war notwendig, liebe Geschwister, für unsere Erlösung. Dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch war, war notwendig für unsere Erlösung. Und das erklärt Paulus anschließend in Vers 20. Und das ist die vierte und letzte Auswirkung vom Kreuz Jesu Christi. Jesus versöhnt die ganze Schöpfung mit sich selbst. Hier wird uns gezeigt und erklärt, wieso es notwendig war, dass Jesus, der ewige Gott, Mensch wurde. Vers 20, dort heißt es, und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, und durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in dem Himmel. Jesus musste Mensch sein, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, aber Jesus musste auch Gott sein, um aus den Toten auferstehen zu können. Denn wäre Jesus Christus nur Gott, so könnte er nicht sterben. Gott kann nicht sterben. Gott ist, Gott war und Gott wird immer sein. Er kann nicht aufhören zu existieren. Er kann auch nicht sterben. Deswegen musste Jesus Christus Mensch werden, um als Mensch zu leben und als Mensch zu leiden und als Mensch zu sterben. Aber gleichzeitig musste er auch Gott sein, um aus den Toten aufzuerstehen. Ein Kommentator erklärt es passend. Ich zitiere, und deshalb vereinigte er in sich die menschliche Natur mit der göttlichen, so unterlag er nach der Schwachheit der menschlichen Natur dem Tode, um unsere Sünden zu sühnen, und so konnte er nach der Kraft der göttlichen Natur den Kampf gegen den Tod führen, um für uns den Sieg zu erringen. Das ist, was Jesus Christus, der Gottmensch, für uns erwirkt hat. Als Mensch hat er gelitten und ist gestorben, und als Gott ist er auferstanden wieder, hat die menschliche Natur wieder zum Leben erweckt. Und hier wird gesagt, dass er durch ihn alle Dinge mit sich versöhnt hat. Mit sich selbst versöhnt hat. Wir haben bereits gesehen, dass alle Dinge durch ihn geschaffen wurden. Wir haben auch gesehen, dass alle Dinge für ihn geschaffen wurden. Und hier heißt es jetzt, dass alle Dinge durch ihn wieder versöhnt wurden. Nun, es ist sehr, sehr interessant und auffallend, wenn wir darauf achten, dass es hier heißt, dass durch ihn, also Jesus, alle Dinge mit sich selbst, also Jesus hat die Dinge mit sich selbst versöhnt. Hier heißt es nicht, dass Jesus alle Dinge mit Gott versöhnt hat, sondern hier heißt es, dass Jesus alle Dinge mit sich selbst versöhnt hat. Wieso ist es so auffallend oder so einmalig? Weil immer wenn in der Bibel oder in der Bibel heißt es immer wieder, dass Gott durch Jesus Christus die Menschen mit sich selbst versöhnt hat. Also Jesus Christus hat die Menschen mit Gott versöhnt. Das können wir zum Beispiel nachlesen in 2. Korinther 5, Vers 18 oder Römer 5, Vers 10. Jesus Christus hat die Menschen mit Gott wieder versöhnt. Hier heißt es, in keiner anderen Stelle im Neuen Testament heißt es, dass Jesus alle Dinge mit sich selbst versöhnt hat. Wieso macht Paulus hier erneut so einen bemerkenswerten Unterschied? Nun, wie wir bereits gesehen haben, sind alle Dinge von Jesus geschaffen worden, nicht wahr? Und alle Dinge sind für Jesus geschaffen. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge und alle Dinge sollen ihn verherrlichen. Jetzt ist die Schöpfung aber, aufgrund von der Sünde des Menschen, von ihm getrennt worden. Seine eigene Schöpfung. hat das Bild der Herrlichkeit Gottes verloren, der Mensch. Und durch den Menschen wurde der Fluch auf diese Erde gelegt. Die gesamte Schöpfung muss also wieder mit seinem Schöpfer versöhnt werden. Und Jesus Christus hat durch das Blut seines Kreuzes seine eigene Schöpfung, die er geschaffen hat, die von ihm abgefallen ist, wieder mit sich selbst versöhnt. Und das ist es, was Paulus hier deutlich machen will. Christus hat uns Menschen nicht nur mit Gott versöhnt, sondern er hat die gesamte Schöpfung, den gesamten Kosmos, er sagt hier am Ende, alle Dinge, seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge im Himmel, das heißt den gesamten Kosmos, das gesamte Universum hat Jesus Christus mit sich versöhnt. Dieses Wort versöhnen bedeutet wiederherstellen. Er hat es alles wiederhergestellt. Durch die Sünde ist das ganze Universum in ein Ungleichgewicht geraten. Der Fluch kam auf diese Erde und der Erdboden ist kaputt gegangen. Planeten drohen teilweise auf die Erde zu fliegen. Wir sehen, dass die ganze Erde in ein Ungleichgewicht gefallen ist. Der Mensch und die Schöpfung, Tiere haben sich angefangen aufzufressen. Menschen bekriegen sich. Die Erde geht nach und nach kaputt, die Ressourcen gehen weg. Die ganze Erde steht unter dem Fluch und Jesus Christus hat diese Schöpfung, Himmel und Erde, wieder mit sich selbst versöhnt. Er hat es wieder hergestellt und zwar wie? Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Hier wird dieses Wort für Shalom verwendet, Frieden. Shalom, es bedeutet Sicherheit, Wohlstand oder auch heile Beziehungen. Das ist derselbe Gedanke wie das Wort versöhnen, wiederhergestellt. Er hat die Schöpfung, den Kosmos wieder in eine heile Beziehung zu sich selbst gestellt. Und das Interessante ist, wenn im Alten Testament das Wort Shalom verwendet wird, dann wird immer ausgesagt, dass es Gott derjenige ist, der diesen Shalom, diesen Frieden schaffen kann. Und in Jesaja 9, Verse 5 und 6 wird der Messias, Jesus Christus, als dieser Shalom bezeichnet, als der Friedefürst, der Frieden schaffen wird. Und hier sehen wir, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren diesen Frieden geschaffen hat am Kreuz. Dass er die Menschen und die Schöpfung wieder mit sich versöhnt hat, mit sich, dass er sie wieder hergestellt hat, dass er eine heile Beziehung wieder geschaffen hat. Jesus Christus ist also die Erfüllung der Verheißung, dass Gott eines Tages wieder Frieden schaffen wird. Und wir wissen, dass noch nicht jeder Mensch wiederhergestellt wurde, versöhnt wurde mit Jesus Christus. Und wir sehen auch, dass die Schöpfung immer noch unter diesen gewissen Wehen liegt und zerstört liegt. Wir befinden uns in einem jetzt schon, aber noch nicht Zustand. Wir sind jetzt schon gerettet, aber noch nicht vollkommen. Diese Schöpfung wurde schon mit Christus versöhnt, aber noch nicht ganz vollkommen in diesem Augenblick. Aber am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus diesen Frieden, diese heile Beziehung wiederhergestellt. Und es wird der Tag kommen, wo jeder einzelne Mensch auferstehen wird in einem vollkommenen Zustand. Und es wird der Tag kommen, wo Jesus Christus sein ewiges Friedensreich aufbauen wird, wo er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wieso konnte er dies tun? Was war die Voraussetzung? Er musste all diese Dinge mit sich selbst versöhnen. Und das hat er getan durch das Blut seines Kreuzes. Wir sehen, die Auswirkungen vom Kreuz liegen nicht nur darin, Sünder zu retten, sondern sie liegt auch darin, die gesamte Schöpfung mit ihrem Schöpfer wieder zu versöhnen, wiederherzustellen, eine heile Beziehung zu schaffen. Das Wort Blut, dieser Gedanke, beschreibt immer ein Opfer, das für Sünden gebracht werden muss. Und Gott hat im Alten Testament gefordert, wenn jemand gesündigt hat, muss er mit einem Stier oder sonst etwas zum Priester kommen, zum Altar, und es muss Blut fließen, damit diese Sünden gesühnt werden können. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es muss Blut fließen. Hier wird gesagt, dass das Blut Jesu Frieden geschaffen hat, Versöhnung geschaffen hat. Wir wissen auch, dass der Hebräerbriefschreiber lehrt, dass das Blut von Stieren und Böcken unmöglich ist, die Sünden der Menschen wegzunehmen. Es musste ein Mensch kommen und es musste das Blut eines Menschen fließen, damit Menschen mit mit Gott versöhnt werden können. Kapitel 10, Hebräer Kapitel 10, ab Vers 11 heißt es, und jeder Priester, also im Alten Testament, steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Es waren nur Bilder auf den einen, der da kommen soll und der ein einziges Mal sein Blut vergießen sollte, ein einziges Opfer bringen sollte. Vers 12. Er aber, Jesus, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan warten, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Er hat sein Blut vergossen. Er war das Schlachtopfer. Er war das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Er ist das Sühneopfer gewesen. Er hat sein Blut vergossen. Wir wurden nicht mit Silber oder mit Gold erkauft, liebe Geschwister. Wir wurden nicht mit irdischen Dingen erkauft. Wir wurden nicht mit kostbaren Edelsteinen erkauft. Wir wurden mit dem kostbarsten Blut erkauft. Mit dem Blut des Sohnes Gottes. Er hat sein Blut vergossen. Und es reichte aus, dass er es einmal vergießt. Und er hat sich für immer dargesetzt und wartet jetzt, bis die Feinde unter den Schemel seiner Füße gelegt wird, bis er das ewige Friedensreich aufbauen wird. Wir müssen hier noch beachten, dass es hier heißt, dass es das Blut seines Kreuzes war. Durch das Blut seines Kreuzes hat er Versöhnung geschaffen, hat er Frieden geschaffen. Und das Kreuz, liebe Geschwister, ist das Wahrzeichen von Fluch. Das Kreuz beschreibt den Fluch. Denn im Alten Testament, und Paulus wiederholt es auch im Neuen Testament, heißt es, jeder, der am Holz hängt, der ist verflucht. Jeder, der am Holz hängt, der ist verflucht. Und in Galater 3, Vers 33, lehrt Paulus, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Fluch, von dem Jesus uns losgekauft hat, und der Fluch, zu dem Jesus selbst wurde, war der Fluch des Gesetzes. Was war der Fluch des Gesetzes? Liebe Geschwister, das wollen wir uns abschließend noch anschauen, um zu verstehen, was Jesus Christus für uns getan hat. Lass uns hierzu 5. Mose aufschlagen, Kapitel 27 und 28. Dort wird uns der Fluch des Gesetzes beschrieben. Wir erinnern uns, dass Mose dem Volk Israel den Segen Gottes vorstellt, wenn sie ihm gehorsam sind, wenn sie genau das befolgen, was er ihnen geboten hat, dann werden sie den Segen Gottes erfahren. Wenn sie aber ungehorsam sind, wenn sie gegen Gott rebellieren, wenn sie ihm nicht gehorchen, dann wird der Fluch des Gesetzes auf sie kommen. Und wir wollen einige Verse lesen, zunächst aus 5. Mose Kapitel 27. Ab Vers 11, und Mose gebot dem Volk an jenem Tag und sprach, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Gerizim stehen, um das Volk zu segnen. Und dann Vers 14, und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern von Israel mit lauter Stimme sprechen. Vers 15, verflucht sei der Mann, der ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht. Vers 16, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Vers 17, verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Vers 18, verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt. Vers 19, verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Waise und der Witwe beugt. Es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Hier wird der Fluch über all diejenigen ausgesprochen, die sich nicht daran halten, was Gott durch Mose geboten hat. Und jetzt Kapitel 28, Vers 45. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, um seine Gebote und seine Satzungen zu halten, die er dir geboten hat. Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und an deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit, weil du den Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Wirst du deinen Feinden dienen, die der Herr gegen dich senden wird, in Hunger und in Durst und in Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Das ist der Fluch des Gesetzes. Und wir haben nur einen Teil davon gelesen, liebe Geschwister. Und hier heißt es in Galater 3, Vers 13, dass Jesus uns von diesem Fluch losgekauft hat, wie indem er dies selbst zum Fluch wurde. Dieser Fluch wurde auf ihn gelegt. als er dort am Kreuz hing. Der, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnte, der ein vollkommenes Leben lebte, der nie auch nur ein Gesetz übertreten hat. Er hat das getan, worauf der Segen Gottes lag. Er hat alles getan, was im Gesetz Mose geschrieben steht. Er sollte den Segen erben. Er war der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und je leben wird, der den Segen Gottes rechtmäßig aufgrund seiner eigenen Verdienste empfangen sollte. Dort am Kreuz hat er das empfangen, was du und ich verdient haben. Den Fluch, den gesamten Fluch Gottes, und auf diesem Fluch liegt der Zorn Gottes. Und der gesamte Zorn Gottes traf seinen Sohn, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnte. Und indem der Sohn Gottes sein Blut vergossen hat und diesen Fluch am Kreuz auf sich genommen hat und stellvertretend für dich und mich starb, hat er alle Dinge, dich und mich, einschließlich der gesamten Schöpfung mit sich selbst wieder versöhnt, in Einklang gebracht, wiederhergestellt. Aufgrund dem Kreuz von Golgatha haben wir nicht nur die Hoffnung der Auferstehung, liebe Geschwister, sondern haben wir auch die Hoffnung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Sehen wir, was Christus am Kreuz getan hat. Er hat alles, alles, alles wiederhergestellt. Wir sehen es noch nicht, aber wir werden es eines Tages sehen. Es gibt eine Welt, die auf uns wartet, wenn wir vom Glauben ins Schauen übergehen werden. Dann werden wir sehen, was die Auswirkungen des Kreuzes waren und sind, liebe Geschwister. Und wir dürfen es jetzt schon ein Stück weit sehen. Jesus Christus hat vollkommene Versöhnung gewirkt. Er hat den Menschen mit sich versöhnt und er hat die gesamte Schöpfung mit sich versöhnt. Nun, ich denke, wir haben diese Auswirkungen deutlich gesehen. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen im Betrachten der Person Jesu Christi. Und wir werden immer an unsere Grenzen stoßen, wenn wir ihn verstehen wollen. Aber ich denke, diese Wahrheiten sollen dazu führen, dass wir lernen, dem Haupt des Leibes gehorsam zu sein. Dass wir lernen, uns seiner guten Führung zu unterordnen, dass wir lernen, als Gemeinde den Willen Christi für seine Gemeinde zu erkennen und auszuleben. Dass wir uns ihm unterordnen. Gleichzeitig wollen wir davon lernen, unsere Erfüllung in ihm selbst zu suchen. In ihm selbst. Nicht in irdischen Dingen, nicht in der Welt, nicht in Menschen, sondern in der Person Jesus Christus. Dass wir ihn suchen und von ihm erfüllt werden. Und abschließend wollen wir ihn anbeten, weil er uns und die gesamte Schöpfung mit sich selbst versöhnt hat, weil er am Kreuz von Golgatha ein sehr großes Werk vollbracht hat. Mögen diese Dinge in unseren Herzen aufgehen, zu seiner Ehre. Amen.